Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Betriebsgrün, der Podcast für betrieblichen Klimaschutz des Verbands Klimaschutzunternehmen und des Unternehmensnetzwerk Klimaschutz. Am Mikrofon sind
Florian Baswanger
und Stefanie Torno. Heute widmen wir uns dem Thema zirkuläres Wirtschaften. Unser heutiger Gast ist Felix Jahn von der Ralf Bohle GmbH, wahrscheinlich allen besser bekannt als Schwalbe. Das Familienunternehmen ist führender Spezialist für Fahrradreifen und Schläuche und zeigt seine Liebe zum Fahrrad mit innovativen Lösungen, über die wir heute sprechen möchten. Erstmal hallo und herzlich willkommen an dich, Felix. Schön, dass es geklappt hat und dass wir uns heute über das Engagement eures Unternehmens unterhalten können. Bevor wir in das Thema einsteigen, magst du dich einmal kurz unseren Hörerinnen und Hörern vorstellen, wer du bist, was die Ralf Bohle GmbH eigentlich macht, beziehungsweise was ist jetzt eigentlich richtig? Ralf Bohle GmbH oder Schwalbe? Vielleicht möchtest du da mal ein bisschen Licht ins Dunkel bringen.
Ja, vielen lieben Dank, dass ich heute dabei sein darf. Freue mich sehr. Mein Name ist Felix Jahn. Ich bin der Leiter der CSR-Abteilung bei Schwalbe oder eben Ralf Bohle GmbH, wie man es auch mag. Ich bin bei Schwalbe verantwortlich für die Verankerung von Nachhaltigkeit und sozialer Verantwortung im gesamten Unternehmen und leite die Entwicklung und Umsetzung von Strategien, zum Beispiel unter anderem eben beim Klimaschutz, der Kreislaufwirtschaft oder auch Biodiversität. Ralf Bohle GmbH ist das Unternehmen. Wir sind besser bekannt unter dem Markennamen Schwalbe. Wir sind Marktführer in Europa für Fahrradreifen und Schläuche. Uns gibt es offiziell seit 1921 und wir sind seit Beginn der Gründung fest verankert in der Fahrradbranche. Sprich, das ist unser großer USP im Vergleich zu unserem Wettbewerb beispielsweise, die ja auch PKW oder LKW-Reifen produzieren. Das tun wir nicht. Wir sind komplett fokussiert auf Fahrradfahrende. Unser Headquarter ist in Reichshof, knapp 60 Kilometer östlich von Köln. Wir haben ungefähr 200 Mitarbeiter bei unserem Standort hier, sind in ungefähr 70 Ländern vertreten und ja, wir zeichnen uns eben aus über Innovation, über Qualität, aber deswegen sind wir ja heute auch hier, einen starken Fokus auf CSR-Themen wie beispielsweise der Kreislaufwirtschaft.
Bevor Florian mit dir in dieses große Thema Kreislaufwirtschaft einsteigen wird, habe ich noch eine Frage. Wir sind nämlich, wie schon eben im Titel gesagt, wir sind ein Podcast für betrieblichen Klimaschutz. Ich würde gern von dir wissen, was kennzeichnet denn bei der Schwalbe den betrieblichen Klimaschutz?
Konsequentes Kreislaufdenken, also von der Materialbeschaffung bis zum Recycling, soziale und ökologische Verantwortung durch Engagement Fairtrade, Initiativen zur Biodiversität und einer konsequenten Netto-Null-Strategie und Transparenz und Glaubwürdigkeit. Also offene Kommunikation über unsere Fortschritte, aber auch Fehler.
Mhm. Ja, jetzt habe ich eine allgemeine Frage zum Einstieg, gerade für all jene, die sich noch nicht allzu gut im Bereich Kreislaufwirtschaft auskennen. Kannst du kurz erklären, was zirkuläres Wirtschaften genau ausmacht und was versteht man unter Kreislaufwirtschaft allgemein?
Es gibt viele verschiedene Definitionen und sehr interessante Streitgespräche zu deiner Frage. Mhm. Ich gebe dir mal meinen Standpunkt wieder. Also für mich dreht sich das zirkuläre Wirtschaften vor allem um den Punkt, die Ressourcen, die wir verwenden, im Kreis zu halten. Sprich, Produkte und Materialien sollen nicht zu Abfall werden, sondern wieder zu neuen Rohstoffen, Sekundärrohstoffen. Wir kehren uns ab von einem linearen Modell, also dem linearen Wirtschaften. Stattdessen möchten wir Abfälle minimieren und maximieren die Wiederverwendung. Und dadurch entsteht eben auch Wertschöpfung und vor allem ein positiver Beitrag zum Klimaschutz. Denn wir schonen natürliche Ressourcen, vor allem natürlich fossile Ressourcen, und leisten dadurch einen Beitrag zur Reduktion von CO2-Emissionen und anderen Treibhausgasen. Das heißt, diese beiden Punkte waren für uns auch ein ganz wichtiger Punkt der Motivation, Pionierarbeit in diesem Thema auch zu leisten.
Mhm. Prima, wunderbar. Vielen Dank für die Einordnung. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, wie habt ihr euch dem Thema des zirkulären Wirtschaftens in eurem Unternehmen angenähert? Magst du darüber kurz berichten und auch gerne in diesem Zusammenhang auf eure Net-Zero-Strategie eingehen? Denn die spielt ja auch eine besondere Rolle in eurem Unternehmen.
Ja, Anfang der 90er hat das Thema zirkuläres Wirtschaften bei uns die ersten kleinen Schritte gewagt. Und zwar kam damals ein Verband von Zweirad-Fachhändlern auf uns zu und hat gesagt, hey, Schwalbe, die Großen hören eh nicht auf uns. wir haben all diese Fahrradreifen, die eigentlich noch wiederverwertbar wären, aber sie landen immer in der Verbrennung, weil wir sie entsorgen und es gibt kein echtes Recycling. Könnt ihr nicht irgendeinen Weg finden, diese wichtigen Ressourcen, die weiterhin in den Produkten schlummern, wiederzuverwerten? Ja, also haben wir uns die Frage gestellt, was passiert eigentlich mit einem Schwalbereifen, wenn er ausgedient hat? Fahrradreifen landen fast immer in der Verbrennung, sprich die Ressourcen gehen für immer verloren und wir erhalten dadurch sehr schädliche Treibhausgase. Und unsere Antwort damals, wohlgemerkt Anfang der 90er, da waren wir einfach noch nicht so weit wie heute, war ein klassisches Downcycling-Verfahren. Das heißt, wir haben Fahrradreifen gesammelt über den Fachhandel und haben daraus Werkstattmatten gemacht, auch wieder für den Zweirad-Fachhandel. Und diese Werkstattmatten sind sehr langlebig. Teilweise sieht man sie heute noch, wenn man sich mal in einer Zweirad-Werkstatt verliert. Aber war natürlich am Ende des Tages nicht das, was wir eigentlich verfolgen. Es war, ist ja nur eine Verlängerung der linearen Wirtschaft, denn irgendwann hat auch diese Matte ausgedehnt. Und was passiert mit ihr? Ganz genau, sie wird verbrannt. Es war eine gute Intention von uns damals als Unternehmen, aber wir wollten natürlich irgendwie das Ganze weiterspinnen. Und 2013 kam es zu einem Treffen zwischen uns und Professor Dr. Braungart. Der ein oder andere wird ihn vielleicht kennen. Einer der Erfinder des Cradle-to-Cradle-Prinzips, also eine ganz wichtige Designphilosophie in der Kreislaufwirtschaft. Und das haben wir als Inspiration genommen, Kreislaufwirtschaftssysteme so zu entwickeln für unsere Produkte, dass sie, nachdem sie ausgedient haben, recycelt werden können und wieder eingesetzt werden können in denselben Produkten. Sprich, wir haben kein Downcycling. Also ich kann aus einem alten Produkt ein gleichwertiges, hochwertiges Produkt produzieren und spare dadurch natürlich besonders viele Ressourcen, aber auch Emissionen ein. Das haben wir 2015 mit den Schläuchen umsetzen können und dann vor 3 Jahren mit unseren Reifen, was sehr erfolgreich läuft, wo wir sehr erfreut sind. Wir waren tatsächlich das erste Unternehmen weltweit, welches ein vollumfängliches Reifen, aber auch Schlauchrecycling umgesetzt hat. Das muss man sich mal vorstellen. Also wir sind ja kein Riesenladen. Wir sind ein klassisches, familiengeführtes, mittelständisches Unternehmen, aber konnten einfach auf ganz wichtige partnerschaftliche Zusammenarbeit mit der TH Köln, aber auch mit unserem Recycling-Partner Pyrum Innovations aus dem Saarland dieses Projekt so umsetzen, dass wir ungefähr 80% CO2-Emissionen einsparen bei dem Recycling von Reifen gegenüber der Verbrennung. Bei den Schläuchen sind es sogar 97%. Und um auf die Netze-Null-Strategie anzusprechen, die du gerade erwähnt hast. Wir wissen aus unseren Ökobilanzierungen, dass ungefähr 2/3 unserer Gesamtemissionen, also auch die in der Lieferkette, aus den Rohstoffen stammen, die wir beziehen. Das heißt, da ist unser größter Hebel. Also wie kann ich in diesem Playing Field die Emissionen reduzieren, indem ich von Virgin, also fossil und erdölbasierten Materialien, switche zu recycelten und nachwachsenden Rohstoffen, die deutlich emissionsarmer und ressourcenschonender agieren. Und das Wichtige ist, dass wir das natürlich tun, ohne jemals die Schwalbequalität, Performance, Langlebigkeit außer Acht zu lassen. Und diesen Balanceakt, das ist unser täglich Brot in der Forschung und Entwicklung und am Ende des Tages ein ganz wichtiger Baustein in unserer Mission, Netto Null bis 2040 zu erreichen.
Mhm. Prima. Nun steht ja eine Strategie immer im Kontext zu etwas. Bei euch ist es das Ziel Net Zero, du hast es ja gerade angesprochen. Da müssen aber auch mitgedacht werden, natürlich politische Entscheidungen und Anforderungen, wie zum Beispiel der neue Standard der CSRD ESRSI5 oder die nationale Kreislaufstrategie. Interessant natürlich jetzt für uns, aber sicherlich auch für unsere Hörerinnen und Hörer ist dabei zu erfahren, wie seid ihr mit diesen Anforderungen in Bezug auf eure Strategieentwicklung umgegangen? Kannst du da ein bisschen näher berichten, was da eure Überlegungen waren, wie ihr da vorgegangen seid?
Ich sag mal so, andere mittelständische Unternehmen werden mir jetzt auch aus der Seele sprechen können. Die Regulierung hat keine primäre Rolle in unseren Entscheidungen gespielt, weil wir intrinsisch motiviert sind, das moralisch Richtige zu tun. Irgendwann wussten wir, okay, wir können diese Produkte recyceln, wir können sie wiederverwerten in der Produktion von neuen Produkten. Warum sollten wir dies nicht tun? Und deshalb waren wir, glaube ich, auch erfolgreich in der Implementierung dieser Systeme, weil wir eben nicht getrieben von der regulatorischen Seite waren. Aber dennoch, ich habe ja nichts gegen Regulatorik, im Gegenteil, Sie dienen nun mal als Leitplanken und auch als Ansporn für Unternehmen. Für uns war es auch vor allem ein Motivationsschub in der Berichterstattung, also in der Schaffung von Transparenz, dass es dort Standards gibt, die alle Unternehmen verwenden können, hilft sehr dabei, eine Vergleichbarkeit zwischen den Unternehmen zu schaffen. Und dadurch können wir als Unternehmen auch unsere Glaubwürdigkeit steigern. Und wir haben auch einen echten Mehrwert dadurch. Also klar, viele Leute meckern manchmal auch zu Recht über die ganzen bürokratischen neuen Dinge, die auf Unternehmen zukommen. Aber dieser Mehraufwand bringt auch einen Mehrwert. Als wir angefangen haben mit unserer CSR-Berichterstattung nach dem GRI-Standard, sind uns so viele Dinge aufgefallen, von denen wir gar nicht Bescheid wussten, was deren echter Einfluss auf unser Unternehmen ist, in der Datenerhebung beispielsweise, in der Datenaufbereitung. Und dadurch haben wir einfach eine ganz andere Klarheit über unsere Prozesse erhalten und konnten somit auch echte Fortschritte erlangen, vor allem in der Lieferkette, wo wir durch unsere fundierten Daten ganz genau wussten, was der negative Einfluss ist und wie wir ihn reduzieren können.
Jetzt hast du gerade den Mehrwert angesprochen. Kannst du auf weitere Vorteile gehen des zirkulären Wirtschaftens, aber auch in diesem Zuge auf eventuelle potenzielle Risiken?
Ja, also es gibt ganz viele Vorteile. Es gibt auch viele Risiken. Ein für uns sehr interessanter Mehrwert ist sicherlich die Wettbewerbsdifferenzierung. Sprich, ich schaffe echte USPs. Schwalbe ist der einzige Reifenhersteller weltweit, der Fahrradreifen zurücknimmt, sie recycelt und sie wiederverwendet in der Produktion von neuen Reifen. Dadurch steigt unser Markenwert. Wir haben eine engere Bindung an Lieferanten. Das heißt, dadurch entstehen auch neue Möglichkeiten. Wir haben eine Kundenbindung. Ja, also wir sind ansässig in der Fahrradbranche, die aus einer Kundschaft besteht, die, ich würde sagen, was überdurchschnittlich sich mit dem Thema Klimaschutz beschäftigt. Sprich, wir bedienen eine ganz klare Nachfrage aus dem Markt. Gleichzeitig schätzen natürlich diese Kunden auch Unternehmen, die versuchen, echte Nachhaltigkeit zu betreiben. Ganz wichtig auch aus der unternehmerischen Sicht ist sicherlich, dass wir Talente anziehen. Das tun wir auch durch unser Markenstanding. Aber eben gerade bei jüngeren Fachkräften merken wir, dass das Thema CSR sehr wichtig ist. Also diese sinnstiftende Arbeit. Und wir haben tatsächlich in unseren Auswertungen über unsere Webseite gemerkt, dass Leute, die sich bei Schwalbe bewerben, fast immer über den CSR-Reiter auf der Webseite kommen. Also dass das eine wichtige Informationsquelle ist. Weil ich würde mal sagen, Leute wissen, Schwalbe, zumindest diejenigen, die sich bewerben hoffentlich, Schwalbe steht für Qualität bei Fahrradreifen und Schläuchen. Und was darüber hinaus zu erzählen gibt, das tun wir ganz stark über den Bereich CSR. Und da spielt natürlich Kreislaufwirtschaft so eine wichtige Säule, weil wir weiterhin die Einzigen sind, die das wirklich betreiben. Aber es gibt auch Risiken. Ganz klar, als wir uns auf die Reise des Fahrradreifen-Recyclings gemacht haben, gab es so viele ungeklärte Fragen. Es war nur mal Pionierarbeit. Es gab keine Blaupause, an der wir uns irgendwie orientieren konnten. Wir wussten nicht, gibt es da irgendeinen Return? Also sei es aus finanzieller Natur oder aus Perspektive der Umwelt. Das konnten wir alles später erst wirklich bestätigen. Wir waren intrinsisch motiviert. Hey, wir sind uns sicher, das ist das Richtige hier zu tun. Aber ob das auch wirklich auf das Konto des Unternehmens und der Marke einzahlt, ob es wirklich einen messbaren Umweltbenefit mit sich bringt, das werden wir erst herausfinden, wenn das Ding entsteht. Da vergeht aber ganz schön viel Zeit, weil das nun mal Pionierarbeit ist. Das ist nicht innerhalb von 12 Monaten erledigt. Das hat mehrere Jahre benötigt. Und ich glaube, das ist ein großer Hemmfaktor für viele andere Unternehmen. Gerade natürlich diejenigen, die börsennotiert sind, weil Projekte zu starten, wo man noch nicht weiß, wo die Reise hingeht, ist schwerer zu rechtfertigen gegenüber externen Investoren. Wir haben den Luxus, aus wenigen Gesellschaftern zu bestehen. In dieser Runde war jeder davon überzeugt, dass es das Richtige ist. Und glücklicherweise hat es ja auch funktioniert. Aber das ist sicherlich ein großes Risiko. Und wenn man die Pionierrolle einnimmt, dann können auch Wettbewerbsnachteile entstehen, weil man ja schlichtweg nicht weiß, ob es gut angenommen wird, ob andere Unternehmen mitziehen. Ja, also was ist denn jetzt, wenn wir das Reifenrecycling gestartet hätten? Keiner interessiert sich dafür.
Mhm. Aber das war ja sicherlich ein schleichender Prozess, ne? Kann man das irgendwie so festmachen an der Jahreszahl oder so einer Zeitspanne, wo jetzt die Kundinnen und Kunden das eingefordert haben oder speziell danach dann auch sich entschieden haben für eure Produkte, weil die eben so besonders nachhaltig sind? Kann man das irgendwie festmachen?
Wir hatten ja gerade vor dem Recording schon mal darüber gesprochen. Also es gab diese Zeit vor 10, 12 Jahren, wo eine Bewegung, globale Bewegung stattgefunden hat, dass das Thema Klimaschutz salonfähig gemacht hat und vor allem die Fahrradbranche hat davon gewissermaßen auch profitiert, weil das Fahrrad nun mal für eine klimafreundliche und gesunde Mobilität steht. Und dann wurde das Thema bei uns auch aktueller, weshalb wir uns auch immer stärker darauf fokussiert haben. Und zumindest aus unserer Brille war Corona so der Bottle-Opener. Das war auch die Zeit, wo das Reifenrecycling zufällig, das war jetzt nicht daran gebunden, aber das Reifenrecycling wurde 2022 vorgestellt und ist eingeschlagen wie eine Bombe. Also wir haben heute schon über 2000 teilnehmende Fachhändler, Fachhändlerinnen in Deutschland allein. Das heißt in Deutschland allein. Wir haben es aktuell auch nur in Deutschland anzubieten, muss man an dieser Stelle sagen. Aber das hat nun mal gezeigt, dass diese intensive Forschung und Entwicklungsarbeit im stillen Kämmerchen relevant war für die Leute. Und das war für uns eine sehr große Belohnung. Und dadurch haben wir nun mal auch echte Kundenbindung geschaffen, weil wir dem Fachhandel natürlich ein System anbieten, womit er sich auch aktiv am Klimaschutz beteiligen kann und gleichzeitig einen Mehrwert für unsere Marke geschaffen, der über das Produkt per se hinausgeht. Ja, als Konsumentin, als Konsument möchte ich mich auch irgendwie mit meinen Produkten identifizieren. Jetzt lebe ich nicht hinterm Mond. Ich weiß, dass nicht jeder sich mit seinem Fahrradreifen identifiziert, selbstverständlich. Aber Leute im sportiven Bereich beispielsweise tun das schon gewissermaßen. Und dort sind diese Art der Aspekte sehr wichtig, um diese Markenbindung mit der Kundschaft zu kreieren. Das tut man unter anderem eben auch durch Aspekte der Nachhaltigkeit.
Kannst du einordnen in Bezug auf dein Unternehmen kurz berichten, wo ihr derzeit beim zirkulären Wirtschaften steht?
Ja, also ich hatte gerade schon mal gesagt, wir haben roundabout 2000 teilnehmende Fachhändlerinnen und Fachhändler in Deutschland für das Reifenrecycling, haben inzwischen über 1 Million Reifen recyceln können. Wir haben beim Schlauchrecycling schon weit über 10 Millionen Schläuche recyceln können. Und ich habe jetzt leider nur die Daten für 2023, über 5.500 Tonnen CO2 dadurch einsparen können. Das heißt, ein echter Benefit für die Umwelt und gleichzeitig schonen wir Ressourcen und können unsere Produkte anbieten ohne jegliche Qualitätseinbußen, Performanceeinbußen der Langlebigkeit. Denn eins ist ganz klar, wenn ich ein Produkt habe, was per se nachhaltiger ist, weil es vielleicht aus einem besonders hohen Recyclinganteil besteht, aber dieses Produkt nur halb so lange hält wie das aus konventionellen Materialien, dann ist es für mich nicht nachhaltig. Und da sind wir auf einem guten Weg und gleichzeitig haben wir ganz viele Dinge in der Pipeline, sei es bei der Kreislaufwirtschaft, aber auch bei dem Ausbau von Fairtrade, unseren Biodiversitätsmaßnahmen, wo wir uns wirklich darauf freuen, das dann auch in Zukunft, aber nicht heute, kommunizieren zu können.
Genau, vielleicht so als Side Note, also das hat Felix ja auch schon gesagt, Schwalbe macht eine ganze Menge, also gerne auch mal auf der Webseite dort vorbeischauen, da kann man sich auf jeden Fall sehr schöne Sachen angucken. Bevor ich mit dir über den Green Marathon Reifen spreche, muss ich eine private Frage loswerden. Ich habe nämlich ein paar Leuten natürlich erzählt, dass du bei uns im Podcast Gast bist. Und dann kam immer direkt, ach Schwalbe, sind das nicht die mit den unplattbaren Reifen? Wie recycelt man denn den unplattbaren Reifen? Ja, die Frage stelle ich jetzt an dich. Wie recycelt man denn einen unplattbaren Reifen?
Aber sie haben zumindest unplattbar gesagt, was ja der korrekte Name ist. Vor kurzem war ich in einem Fahrradladen, da stand der unkaputtbare Reifen. Fand ich auch nicht schlecht.
Dann bräuchten wir kein Recycling mehr.
Übrigens ganz wichtig an dieser Stelle, wir reden heute viel über Recycling, was auch absolut richtig ist. Bevor ein Reifen ins Recycling landet, bitte dafür sorgen, dass er doch erstmal repariert wird. Viele der Reifen, die im Recycling landen, wie so viele andere Recyclingprodukte übrigens, haben noch sehr viel Leben in sich. Das heißt, das Recycling sollte eigentlich immer der letzte Ausweg sein, bevor es eben auf die Müllhalde oder in der Verbrennung landet. Da setzen wir an. Wollen wir in die technischen Details reinsprechen?
Gerne.
Okay. Alles klar. Dann erläutere ich einmal den gesamten Prozess. Also alles startet beim Fachhandel. Der Fachhandel fungiert als Sammelstelle für unsere Produkte. Dort steht eine Box, die fasst ungefähr im Schnitt 200 Reifen. Ist diese Box voll, wird sie von uns abgeholt. Gleichzeitig wird eine leere Box beim Handel wieder abgegeben. Und dann landet sie bei unserem Recyclingpartner Pyrum Innovations im Saarland. Pyrum Innovations hält Patente für eine innovative Recycling-Technologie, auf die gehe ich gleich noch ein. Aber bevor wir die Reifen recyceln, werden sie erstmal geschreddert, also mechanisch aufbereitet. Denn ein Reifen besteht ja nicht nur aus einem Material, sondern aus mehreren, insbesondere eben Textilfasern für den Korpus, für die sogenannte Karkasse, Stahl im Drahtkern und Gummi. Das sind ganz viele verschiedene Gummimischungen übrigens. Es ist nicht einfach nur eine Gummimischung oder es ist nicht nur ein Gummibaum, der da irgendwie reinfließt, sondern diese Gummimischungen bestehen aus ganz, ganz vielen Inhaltsstoffen, weshalb ein Recycling in der Vergangenheit auch so sehr herausfordernd war. Und in dem Schredderverfahren werden diese verschiedenen Materialien, also Sorten, rein getrennt. Wir nehmen dann das Gummigranulat, das sind nach dem Schreddern ungefähr 70% des Outputs, und fügen das Gummigranulat einem Recyclingverfahren zu namens Pyrolyse. Das ist kein neues Verfahren, das gibt es schon seit den 70er Jahren. Und das ist so gesehen eine thermochemische Spaltung von organischen Verbindungen unter Ausschluss von Sauerstoff. Also es ist sehr heiß, 700 Grad Celsius, aber es findet eben keine Verbrennung statt, weil kein Sauerstoff. Und dadurch erhalte ich wieder neue Rohstoffe. Ein Pyrolysegas, das wird vor Ort verstromt, sodass der gesamte Prozess energieautark läuft. Wir brauchen keine externe Energiezufuhr. Wir haben ein Pyrolyseöl, was sehr beliebt ist in der chemischen Industrie. In diesem Fall bezieht es BASF zu 100%. Und BASF kann aus diesem Pyrolyseöl neue Materialien und Chemikalien herstellen. Fast alle Materialien dieser Welt, die auf Erdölbasis eigentlich produziert werden, könnten mit diesem Pyrolyseöl produziert werden. Das ist nicht nur einfach ein schönes Gimmick, das ist super wichtig, wenn wir im Hinterkopf haben, dass über 30 Millionen Tonnen Altreifen im Jahr global entstehen. Fahrradreifen spielen da eine ganz kleine Rolle, selbstverständlich. Aber am Standort im Saarland werden nicht nur Fahrradreifen, sondern auch LKW- und PKW-Reifen recycelt. Und diese Reifen bieten somit eine sehr ressourcenschonende Lösung für Unternehmen in Zukunft, mehr weg von fossilen Rohstoffen zu kommen in ihrer Entwicklung, ohne Qualitätseinbußen einzugehen. Last but not least erhalten wir ein Recycling Ruß, Recovered Carbon Black. Und diesen setzen wir ein in der Produktion von neuen Schwalbeprodukten und ersetzt dort Industrieruß. Industrieruß ist, das macht einmal den Reifen schwarz, so wie wir ihn kennen, hat aber auch ganz wichtige Performance-Eigenschaften, also macht den Reifen sicherer in der Kurvenhaftung und schützt ihn vor Ozon, macht langlebiger, daher nachhaltiger, aber, und das ist ein ganz wichtiges Aber, Industrieruß erhalte ich, indem ich Öl und Gas durch ein langes Rohr verbrenne. Das heißt, es ist exorbitant klimaschädlich. Und deswegen sparen wir auch so viele Emissionen ein bei diesem Recycling, weil Industrieruß eben einmal so schädlich ist und das Recycling auch durch das autarke Verfahren uns dort eben Einsparmaßnahmen gibt. Wir sparen, wie vorher schon erwähnt, roundabout 80% CO2-Emissionen ein. Mein Kollege Sebastian Bogdan, der damals als Masterstudent bei uns angefangen hat, um dieses System zu lancieren, promoviert zurzeit auch bei diesem Thema. Und dann werden wir bald auch eine Ökobilanzierung vorlegen können, um das alles nochmal zu bestätigen. Weil ich hätte gerade ja schon mal gesagt, roundabout 80%. Ich will keinen Druck auf ihn ausüben, wann seine Doktorarbeit eingereicht wird. Aber irgendwann kann ich euch dann auch einen ganz festen Wert geben. Aber wir wissen, es gibt einen großen Benefit für die Umwelt und für die Ressourcenschonung durch dieses Recycling. Ich hoffe, das war nicht zu komplex.
Nee, ich fand's super spannend. Ich glaube, unsere Hörerinnen und Hörer auch. Ich habe es ja eben schon angesprochen. Jetzt möchte ich gerne über sozusagen euer Recyclingprodukt, den Green Marathon Fahrradreifen, sprechen. Ihr werbt damit, ihr habt den Produktkreislauf für diesen Fahrradreifen geschlossen. Es steht aus 80% recycelten und nachwachsendem Material. Da hat sich mir natürlich die Frage gestellt, also wie geht man bei so einem Reifen vor? Wie seid ihr auf die Idee gekommen? Und was für einen Weg muss man gehen, bis man am Ende dieses Produkt in den Händen hat, das ja dann erstmal den Produktkreislauf schließt?
Ach, sehr, sehr, sehr steinig. Ich hatte vor der Aufnahme ja schon erwähnt, ich hatte damals bei Schäuble gestartet als Produktmanager, also in der Produktentwicklung, vor allem in der nachhaltigen Produktentwicklung. Und der Green Marathon war nicht mein erstes, aber einer meiner ersten Projekte, die ich dann mit mehreren Kolleginnen und Kollegen führen durfte. Und er ist das Resultat einer jahrzehntelangen Forschung und Entwicklungsarbeit mit dem klaren Ziel, was wollen wir erreichen? Wir wollen für uns die interne Benchmark in Sachen Nachhaltigkeit schaffen. Sprich, wir wollen das, was maximal möglich ist, auch erreichen, ohne Qualitätseinbußen, Performanceeinbußen, Sicherheit und so weiter. Und das war ein sehr, sehr langwieriger Prozess, deswegen war es auch ein sehr steiniger Weg, denn so viele der konventionellen Rohstoffe und Materialien, die eigentlich in Reifen einfließen, wurden in Frage gestellt. Und das ist natürlich immer auch einhergehend mit vielen Gesprächen mit unseren Partnerinnen und Partnern in der Lieferkette. Und das hat aber zu spannenden Diskussionen geführt und ein besseres Miteinander am Ende des Tages, weil wir die Möglichkeit erhalten haben, dadurch unsere Perspektive wiederzugeben und dadurch auch viele neue Entwicklungen bei und Innovationen bei unseren Lieferanten angestoßen haben, was uns heute sehr stark dabei unterstützt, unsere Netto-Null-Strategie zum Beispiel zu erfüllen, weil wir eben nachhaltige Rohstoffe beziehen müssen. Also wir haben praktisch identifiziert, was können wir bestmöglich in diesem Reifen so gestalten, dass der Umwelteinfluss maximal minimiert wird, und haben dann sehr, sehr lange getestet mit ganz, ganz vielen Testfahrerinnen und Testfahrern weltweit im Labor. Und ursprünglich dachten wir, das hier wird ein Reifen für das Einstiegssegment, und haben dann irgendwann gemerkt, das ist aber ganz schön gut, was hier dieser neue Reifen schafft. Der Green Marathon wird bald 40 Jahre. Warum also machen wir aus dieser Entwicklung nicht einen echten Marathon? Sprich Pionier in Pannenschutz, Pionier in Langlebigkeit und jetzt eben auch Pionier in Nachhaltigkeit. Das war unsere Motivation. Und ich bin sehr stolz auf das gesamte Team, dass wir diese sehr hoch gesteckten Ziele erreichen konnten. Und dieser Reifen kommt übrigens auch sehr, sehr gut an im Markt. Also es ist jetzt kein Nischenprodukt, sondern einer unserer absoluten Massenprodukte. Und war eben der erste Reifen, der diesen recycelten Ruß aus unserem eigenen Recycling verwendet hat. Inzwischen werden 70% unserer Reifen mit Recycling-Ruß produziert. Das heißt, der Green Marathon dient auch als Plattform auszutesten. Also er besteht zum Beispiel auch aus Fairtrade Naturkautschuk. Und im Vergleich zu seinem Vorgängermodell, der auch schon ziemlich nachhaltig war, weil er auch schon einen Recyclinganteil hatte, haben wir nochmal 41% CO2-Emissionen einsparen können. Bei einem Produkt, was wir so en masse vertreiben, hat das dann schon einen positiven Einfluss auf unsere gesamte Treibhausgasbilanz.
Also du bist auf die Wissenschaft eingegangen, auf Kooperationen, die ihr im Endeffekt ja auch nutzt. Du hattest jetzt auch Partner schon erwähnt. Könntest du aber nochmal herausstellen, welche Rolle Kooperationen explizit bei der zirkulären Produktentwicklung spielen?
Sicherlich stark abhängig vom Unternehmen zu Unternehmen. Ich kann natürlich nur in unserem Kontext sprechen. Eine sehr, sehr wichtige Rolle, weil wir uns in diesem Fall sehr viel Know-how erstmal aneignen mussten. Beziehungsweise dieses Know-how gab es noch gar nicht in der Tiefe, wie wir es benötigten. Weshalb wir eben beispielsweise mit der TH Köln, aber dann auch mit unserem Recycling-Partner Pyrum Innovations so eng zusammengearbeitet haben, um neue Erkenntnisse zu schaffen. Deswegen wird ja auch das Reifenrecycling von uns als Blaupause in der Reifenbranche grundsätzlich verwendet, weil es funktioniert. Und alleine hätten wir es nicht geschafft. Auch nicht mit unseren finanziellen Mitteln wäre das undenkbar gewesen. Deswegen kann ich immer nur dazu plädieren, Kooperationen einzugehen. Und wir haben das auch übertragen können auf unsere Lieferanten, die ich gerade eben angesprochen habe. Also der Green Marathon ist natürlich auch das Ergebnis der großartigen Arbeit unserer Lieferanten, weil wir nun mal ihre Rohstoffe einsetzen. Die haben wir nicht einfach fertig im Schrank liegen. Und diese entstanden vor allem dadurch, indem wir jahrelang auf ein Ziel hingearbeitet haben, gemeinsam. Mhm.
Prima. Abschließend möchten wir noch mit dir in die Zukunft schauen. Magst du uns da vielleicht mitnehmen und Einblicke gewähren, wie es bei euch im Unternehmen weitergeht? Was sind eure nächsten Schritte? Kannst du da so ein bisschen erzählen, berichten über eure nächsten Steps?
Es tut sich, Orion, zurzeit echt viel. Also es ist ein sehr, ich blicke, ja, ich will nicht sagen Zuversicht in das Jahr, wenn ich auch manche Aspekte gucke. Aber für meinen Bereich freue ich mich wirklich. Ich bin also total gespannt darauf, wie sich einige unserer Projekte entwickeln werden. Wir haben eben einen Ausbau des Recyclings geplant. Dazu kann ich noch nicht zu viel sagen. Ich hatte gerade schon mal gesagt, das machen wir zurzeit nur in Deutschland. Ich hoffe selbstverständlich, dass wir das in nächster Zeit auch im europäischen Ausland anbieten können. Gleichzeitig werden wir unser Stoffrecycling in weiteren Ländern anbieten. Das bieten wir übrigens schon in 11 Ländern an. Wir möchten den Recyclinganteil unserer anderen Produkte erhöhen, also nicht nur im Green Marathon, damit wir einen signifikanten Rückgang unserer Emissionen erzielen können. Wir stärken unser Engagement mit Fair Rubber. Das ist unser Engagement im Fairtrade in der Kautschuk-Lieferkette. Ein großes Problem, welches wir versuchen zu beheben. Auch das ist ein echtes Pionierprojekt, weil noch keine anderen Reifenhersteller Fairtrade Naturkautschuk beziehen. Das ist auch leider gar nicht in der Gesellschaft irgendwie präsent, aber Kautschuk ist nun mal genau wie Kaffee oder Schokolade. Im Normalfall leiden die Menschen am Anfang der Lieferkette sehr durch zu geringe finanzielle Einnahmen. Und da versuchen wir entgegenzuwirken, indem wir eine Prämie direkt an die Menschen am Anfang der Lieferkette zahlen. Wer mehr Infos darüber haben möchte, kann gerne auch auf unserer Webseite dazu eintauchen. Da gibt es ganz viele Informationen. Und zu guter Letzt, ich hatte einhergehend schon mal gesagt, Biodiversitätsmaßnahmen. Das ist ein sehr langes Wort. Was heißt das? Wir möchten den Ausbau von nachhaltiger Forstwirtschaft ausbauen. Sprich, wir fördern die Bäuerinnen und Bäuer vom Kautschuk, indem sie wirklich nachhaltige Plantagen bewirtschaften. Das sind oftmals Plantagen, die eben nicht nur also klassische Monokulturen sind, sondern Plantagen, die eine sehr hohe Anzahl von Pflanzen und Bäumen innehaben, aber auch Tiere. Und somit haben wir auch eine deutlich höhere CO2-Speicherung als bei konventionellen Monokulturen. Hier leisten wir auch gerade gewissermaßen Pionierarbeit, weil wir eine Ökobilanzierung für Kautschuk von diesen Plantagen erstellen. Auch da wieder gemeinsam und partnerschaftlich mit Lieferanten oder auch Research-Instituten aus Asien. Und das darf ich doch gar nicht sagen. Wir haben noch etwas anderes ganz Spannendes.
Ah, okay.
Aber tut mir leid, da ist noch ein Embargo drauf.
Okay. Aber das war ja schon eine ganze Menge. Aber toll, dass ihr so aktiv seid. Das klingt ja alles sehr, sehr vielversprechend. Wir sehen, ihr seid also auf einem guten Weg in Richtung nachhaltige Zukunft. Zum Schluss noch eine Frage, die wir jedem unserer Gäste stellen. Hast du für unsere Hörerinnen und Hörer eine Empfehlung, eine Art Tipp im Bereich Klimaneutralität, also für Unternehmen, die sich auch auf diesen Weg machen wollen, gerade mit Fokus auf zirkuläres Wirtschaften?
Womit wir damals konfrontiert waren intern, war der Anspruch, immer perfekt zu sein. Erst kommunizieren, erst machen, wenn wir perfekt sind. Das ist ein sehr legitimer Ansatz in vielen unternehmerischen Aspekten, aber völlig, völlig unrealistisch in der Kreislaufwirtschaft, im nachhaltigen Handeln. Deswegen sage ich immer, einfach loslegen. Nicht auf perfekte Bedingungen warten, kleine Pilotprojekte starten und daraus lernen und dann skalieren. Das hat einen großen Mehrwert fürs Unternehmen, vor allem für die interne Belegschaft. Das geht immer perfekt als kleines Projekt, um dann zu gucken, können wir daraus etwas spinnen, was auf das ganze Unternehmen einzahlen wird. Und dabei, bei dieser Skalierbarkeit, da helfen dann wieder die Kooperationen, die wir gerade schon angesprochen haben. Und wer Angst hat zu sagen, ja, aber wenn ich einen Fehler mache, dann hat das eine negative Reputation für mein Unternehmen, da kann ich nur sagen, ja, deswegen musst du dafür sorgen, Transparenz und Glaubwürdigkeit zu schaffen. Und aus dieser Transparenz können dann ambitionierte, aber realistische Ziele definiert werden.
Mhm. Wunderbar, das sind doch tolle Hinweise. Ja, vielen Dank, lieber Felix, für die tollen und sehr vielfältigen Einblicke im Bereich des zirkulären Wirtschaftens bei Schwalbe. Herzlichen Dank, dass du heute unser Gast warst. Und vielen Dank auch an unsere Hörerinnen und Hörer fürs Anhören dieser Podcast-Folge. Vielen Dank.
Vielen Dank.